Guten Morgen, liebe Geschwister. Auf Felsen muss man bauen, um still und stark zu sein, haben wir gerade gesungen. Lasst mich bitte heute einfach nochmal fortsetzen, wo wir letzte Woche gelesen haben. Wir stehen jetzt am Beginn der sogenannten Karwoche. Es ist Palmsonntag und Johannes 14, die Abschiedsworte des Herrn Jesus fallen genau in diese Woche. Eine Woche voller Unruhe, voller Befürchtungen. Und ich gehe nochmal auf den Satz ein, der für uns auch so immens wichtig ist. Euer Herz werde nicht bestürzt. Der ist deshalb so wichtig, der Satz, weil der Herr Jesus am Ende des Kapitels den Kreis rundet und dasselbe Wort wieder sagt in Vers 27, euer Herz werde nicht bestürzt. Warum können wir mutig sein? Warum können wir getröstet sein? Warum können Jünger Jesu, auch wenn er sie verlässt, als Jünger Jesu weitermachen? Denn das war ja die große Frage, vor der sie standen. Was hält sie denn noch zusammen, wenn er nicht mehr da ist? Was ist mit seiner Botschaft von dem Reich Gottes, von dem ewigen Leben, wenn er nicht mehr da ist? Ist doch alles gescheitert? Das war noch die Frage der Jünger, die dann am Ostersonntag nach Emmaus gingen. Die erste Antwort des Herrn Jesus, die wir letzten Sonntag gesehen haben, lautet: Guck doch mal in die Zukunft. Im Haus meines Vaters, da gibt es einen Platz auch für euch. Und ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Der Trost besteht darin, da zu sein, wo der Herr Jesus ist. Und das ist das, was uns in der Zukunft erwartet. Wenn ich jetzt ab Vers 15 weiterlese in Johannes 14, dann merken wir, der Trost seiner Gegenwart ist aber nicht nur einer, der irgendwann in der Zukunft kommt, sondern ist einer, den wir in einer ganz intensiven Weise heute schon haben. Vielleicht achtet ihr schon beim Lesen mal auf diesen Gedanken, den Trost seiner Gegenwart heute. Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Und ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Wen spricht der Herr Jesus in diesen Versen an? Das erste, was uns auffällt, ist Vers 15, dass er eine Bedingung formuliert, wen er hier anspricht. Wenn ihr mich liebt, und in Vers 21 sagt der Herr Jesus wieder, er ist es, der mich liebt. Und in Vers 23 wieder, wenn jemand mich liebt. Das ist die Grundlage, wenn wir jetzt darüber nachdenken wollen, welchen Trost wir heute haben dürfen. Der Herr Jesus formuliert es als eine Bedingung, in der er Menschen charakterisiert, die seine Jünger sind. Sie lieben ihn. Es sind Menschen, die haben eine persönliche Beziehung zu ihm. Es sind Menschen, die glauben an ihn. Es sind Menschen, die folgen ihm nach. Aber der Herr Jesus drückt es hier aus in einem Wort, das Hingabe ausdrückt, das Zuneigung und Zuwendung ausdrückt, das klar macht, es geht uns bei der Nachfolge nicht um uns selbst, um unseren eigenen Vorteil, sondern darum, dass wir in aller, ich nenne mal ein technisches Wort, Loyalität, in aller Treue, in aller Zuneigung auf den Herrn Jesus ausgerichtet sind. Dreimal wird hier gesagt, Jünger Jesu sind Menschen, die mich lieben. Und diese Liebe zeigt sich daran, dass sie seine Gebote halten. Es geht nicht um einen emotionalen Überschwang. Es geht nicht darum, dass wir einfach Behauptungen in die Welt setzen, sondern der Herr Jesus macht schon sehr deutlich, Jünger Jesu halten seine Gebote. Sie halten sein Wort und es wird klar, das, was sie halten, das ist das Wort des Vaters, was er dann in Vers 24 sagt. Den Gedanken, den kennen wir schon vom Alten Testament. Das Volk Gottes, das Volk Israel sollte ein Volk sein, das seinen Gott liebt. 5. Mose 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele. Und dann wird auch da gesagt, wie geht das denn? Und immer wieder im 5. Buch Mose wird deutlich, indem du meine Gebote hältst. Und auch wir Christen sind nicht losgelassen, dass wir ein Leben uns aussuchen können, wie wir es führen wollen, sondern meine Liebe zu dem Herrn Jesus zeigt sich darin, dass ich immer mehr das Anliegen habe, sein Wort, seinen Willen, seine Gebote auch in die Praxis umzusetzen. Wir haben hier das Wort, das Gebot zu halten. Man kann es auch übersetzen zu bewahren. Und damit ist es erstmal ein Schatz, der uns gegeben wird. Etwas ganz Wertvolles, das wir uns ins Herz aufnehmen, das uns wichtig wird. Und je wichtiger uns der Wille des Herrn Jesus ist, desto stärker setzen wir es in die Praxis um. Sein Wort halten wird dann zu einem sein Wort tun. Da geht es um konkrete Sätze, die der Herr Jesus gesagt hat. Hier in den letzten Minuten hatte der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Da haben wir so ein Beispiel, Kapitel 13, Vers 34, dass ihr einander liebt. Wenn der Herr Jesus seine Jünger anspricht, sagt er, ihr seid dann Jünger, wenn ihr auch mich liebt und wenn ihr euch gegenseitig liebt. Aber er sagt auch insgesamt, sind diejenigen, die mein Wort halten. Das heißt, die gesamte Offenbarung, die ich gebracht habe, ja, wer ich selbst eigentlich bin. Und das ist nicht eine Sondermeinung von mir, sondern dann ist das Wort meines Vaters im Himmel. Und der Herr Jesus setzt in allen drei Fällen hier, wo er davon spricht, wer mich liebt, hält meine Gebote, seine Jünger ab von der Welt. Wir haben hier dreimal in dem Abschnitt auch gelesen, dass es nicht mehr um die Welt geht. Das war das Bemühen des Herrn Jesus in den ersten 12 Kapiteln. Und jetzt geht es ihm insbesondere um seine Jünger. Und denen sagt er, ihr seid nicht mehr die Welt, denn die kümmert sich nicht um mich. Die kümmert sich nicht um mein Wort. Und ich möchte euch jetzt eine Verheißung geben. Ich glaube, dass der Herr Jesus das hier grundsätzlich erst einmal sagen möchte, wenn ihr mich liebt, dann seid ihr meine Jünger. Daran erkennt man es. Und ihr zeigt es im Gehorsam. Wir können dann natürlich auch für unser Leben einen Schritt weitergehen. Und ich glaube, wir müssen, um zu dem vollen Genuss des Segens, den der Herr Jesus daran anknüpft, auch einen Schritt weitergehen, dass wir ihn mehr lieben, dass unsere Treue an ihn, unsere Hingabe an ihn immer größer wird und dass dann in unserem Leben auch immer mehr sichtbar wird, dass wir Menschen sind, die seine Gebote halten. In allen drei Fällen, nach Vers 15, nach Vers 21, und nach Vers 23 knüpft der Herr Jesus dann eine Segensverheißung an. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Und dann kommt eine Verheißung. Die erste lautet, und jetzt gucken wir auf Vers 16, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das Erste, was uns an Segen zugedacht wird von dem Herrn Jesus, ist die Gegenwart des Geistes Gottes. Es ist ein Beistand, wie er hier genannt wird. Er ist in Ewigkeit bei euch, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und das sagte Herr Jesus seinen Jüngern in einem Moment, wo er sagt, ich werde euch verlassen. Das sagt er dir und mir in einer Situation, wo wir ganz stark merken, er ist ja gar nicht da. Er ist im Himmel. Aber er gibt ein Versprechen. Da ist ein Beistand bei dir, der bleibt bei dir und der wird in dir sein. Für das Wort Beistand suchen die Übersetzer nach passenden Formulierungen. Fürsprecher, Helfer, Tröster, Es ist schwierig, deutlich zu machen, was alles in dem Dienst und Werk des Heiligen Geistes steht. Was aber deutlich wird, da ist einer, der gegenwärtig ist, der bei uns ist, und zwar zur Unterstützung, damit wir als Jünger treu bleiben. Damit wir als Jünger, wenn unser Glaube angefochten wird, wenn wir in dieser Welt, das sagt der Herr Jesus hinterher in Kapitel 15 und 16, Angst haben, getröstet werden, ermutigt werden, doch weiterzumachen, weiterzugehen und dem Herrn Jesus treu zu bleiben. Dazu ist der Heilige Geist Beistand. Er steht uns zur Seite. Er gibt uns alle Kraft und Unterstützung, die wir brauchen. Ja, Paulus macht uns das hinterher sehr deutlich. Er gibt uns auch überhaupt erst die Kraft, um in unserem Leben umzusetzen, dass wir sein Gebot halten und tun. Dann sagt der Herr Jesus, das ist ein anderer Beistand. Und das Wort anderer ist bemerkenswert. Denn damit stellt er den Heiligen Geist neben sich selbst. Als der Herr Jesus dann in Kapitel 17 zu seinem Vater betet, sagt er, solange ich in der Welt war, habe ich sie bewahrt. Ja, der Herr Jesus war 2-3 Jahre der Beistand der Jünger. Und jetzt geht er weg. Und jetzt sagt er, da kommt einer, ein anderer, von derselben Art wie ich, der übernimmt voll und ganz den Dienst, die Aufgabe, die ich zu eurer Unterstützung, zur Stärkung eures Glaubens, bei all den Zweifeln, die ihr hattet, übernimmt. Er tritt an meine Stelle, um euch zu unterstützen. Wenn der Herr Jesus dann sagt, er bleibt bei euch, er ist bei euch, dann macht er klar, ich gehe weg. Ich bin im Augenblick bei euch, aber ich verlasse euch. Dann ist er hingegangen und hat seinen Vater gebeten, schick ihnen doch den Geist. Und der wird uns nie wieder verlassen. Der ist jetzt bei uns und der ist für immer bei uns. Nach der Verheißung des Herrn Jesus brauchen wir nicht die Sorge von alttestamentlichen Menschen zu haben. Denken wir an Saul, der bekam, um seinen Königsdienst auszuüben, Geist Gottes, damit er die Kraft hatte, gegen die Feinde des Volkes Israel seinen Dienst auszuüben. Aber als er ungehorsam war, wurde der Geist wieder weggenommen. Der bleibt bei uns. David hat einen Schrecken gekriegt. Als er so schwer gesündigt hat, betet er in Psalm 51, als er Buße tut, den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Aber der Herr Jesus sichert dir und mir zu, der Beistand ist in Ewigkeit bei euch. Der wird euch nicht verlassen. Denken wir an Petrus und sein Problem, das er relativ schnell bekam. Der Herr Jesus hat es schon angekündigt. Du wirst mich verleugnen. Passt das zu der Charakterisierung, wer mich liebt, hält meine Gebote? 3-mal sagt Petrus, ich kenne dich nicht. Aber der Herr Jesus stellt am Ende wieder die Frage, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus kann dann die Antwort geben, Herr, du weißt alles. Der Herr Jesus möchte uns in der Liebe halten. Und er weiß, dass wir auch Zeiten haben, wo es uns schwerfällt und wo wir darin straucheln. Aber der Beistand ist da, er wird uns nicht genommen und er möchte uns wieder zurückbringen. Ihr kennt ihn, der bleibt bei euch, der wird sogar in euch sein. Das ist die erste Zusage, die der Herr Jesus seinen Jüngern macht, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Er ist auch Geist der Wahrheit. Da merken wir wieder, wie eng er mit Gott, dem Vater, mit Gott, dem Sohn verknüpft ist. Der Herr Jesus hatte vorher gesagt, ich bin die Wahrheit. Und der Geist der Wahrheit macht uns die Mitteilung, wer Gott ist, was überhaupt Wahrheit ist, den Weg zu dem Herrn Jesus und den Weg, den wir als Jünger Jesu hier gehen können. Dann fährt der Herr Jesus fort. Und was er uns zweitens verspricht, ist seine eigene Gegenwart. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Dann haben wir den Satz von der Liebe und er fährt fort, wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Weisen sind Menschen, die sich selbst überlassen sind. Kinder, die ihre Eltern verloren haben, die keine Unterstützung haben, die keinen Rat haben. Die Jünger liefen Gefahr, in so eine Situation reinzukommen, als Weise, ohne Unterstützung. Nein, sind sie nicht. Sind auch wir nicht. Ich komme zu euch. Indem der Heilige Geist gekommen ist, indem der Heilige Geist seit Pfingsten in uns Wohnung genommen hat, indem der Heilige Geist, Epheser 1 macht das so deutlich, in dem Augenblick, als wir das Wort gehört und im Glauben angenommen haben, uns versiegelt hat, in dem Augenblick passiert auch für uns genau das, was hier steht, der Herr Jesus ist nicht fern, irgendwo im Himmel nur. Nein, er ist in deinem Leben, jetzt, gegenwärtig. Egal wie die Herausforderung aussieht, in der wir uns befinden, egal wie groß die Sorgen und die Bestürzung ist, ihr seid da nicht alleine. Ich komme zu euch. Und das ist hier in Vers 18 wirklich ein interessantes Kommen, denn im Vergleich zu Vers 3 ist es nicht das Kommen in der Zukunft, um euch zu mir zu holen, sondern ist es das Kommen in der Gegenwart, um jetzt auch bei mir zu sein. Der Jesus würde sterben, die Welt würde ihn seitdem nicht mehr sehen. Auch in den Auferstehungsberichten wird genau darauf Wert gelegt, dass nur Jünger noch den Herrn Jesus gesehen haben. Aber ihr seht mich. Und die Jünger und auch wir kommen jetzt in diese wunderschöne Lage, dass wir in dem Herrn Jesus wirklich Leben haben. Weil ich lebe, nämlich in Auferstehung lebe, habt auch ihr Leben. So begegnet der Herr Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung. Er haucht in sie. Empfangt Heiligen Geist. Er gibt ihnen Leben, das aus der Auferstehung hervorkommt. Im Abschnitt vorher hatte er seinen Jüngern gesagt, da gibt es ein Wunder in Gott. Da ist der Vater, da ist der Sohn. Der Vater ist in dem Sohn, der Sohn ist in dem Vater. Sie sind aufs Engste miteinander verbunden. Sie sind eins. Sie sind in völliger Übereinstimmung. Und sie sind in einer ganz tiefen Gemeinschaft. Der Trost der Gegenwart des Herrn Jesus in unserem Leben heute ist Vers 20. Ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin und der Vater in mir ist. Da Das haben wir letzte Woche schon erkannt. Aber in diese Gemeinschaft werden wir mit hineingenommen. Ihr in mir und ich in euch. Das macht die Gegenwart des Herrn Jesus in unserem Leben heute aus. Er nimmt uns aus dieser Welt heraus. Er nimmt uns heute schon, in so einer Stunde wie jetzt, in Zeiten, wo wir auch zur Ruhe kommen vor ihm, aber dann auch in unserem Leben als seine Jünger, als Christen hier, in diese Gemeinschaft mit Vater und Sohn hinein. Und er sagt, ihr seid in mir und ich bin in euch. Das ist die Heilsgemeinschaft. Das ist die Lebensgemeinschaft, in der ihr wirklich steht. Und jetzt kommen wir in Vers 21 wieder zu der Verknüpfung mit der Liebe. Wer meine Gebote hat und sie hält, ist es, der mich liebt. Und der wird vom Vater geliebt. Der Vater sieht, dass wir Ja sagen zum Herrn Jesus. Der Vater sieht, dass wir ihn anerkennen als Herrn, dass wir ihm zugeneigt sind, dass wir ein ganzes Ja sagen zu ihm. Und dann liebt er uns. Und wir erfahren, dass der Herr Jesus uns Offenbarung seiner selbst gibt. Er zeigt uns immer mehr, wer er ist. Und wir merken hier, wie wachstümlich das auch angelegt ist. Sie hatten ihn ja schon erkannt. Aber in dem Maße ihre Liebe wuchs, in dem Maße ihr Gehorsam wuchs, sollten sie ihn auch mehr erkennen. Und dazu lädt Herr Jesus uns ein, dass wir wachsen in unserer Liebe zu ihm, dass wir wachsen in unserer Treue im Leben und dass wir dann auch erleben, wir dürfen ihn immer besser kennenlernen. Wir haben gesehen, Gemeinschaft durch den Geist ist Gegenwart des Geistes, ist Gegenwart des Sohnes und jetzt sehen wir schließlich noch, Gegenwart Gottes ist Gegenwart auch des Vaters. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Merken wir, dass wir keinen fernen Gott haben? Merken wir, dass wir keinen Gott haben, der im Himmel ist? Und ja, wir kommen hier noch viel weiter, als auch in den Psalmen gebetet wird. Die wussten auch, dass sie einen Gott haben, der im Himmel ist und der ihr Fels und ihr Beistand war. Und wir kriegen den Trost in den Psalmen. Aber der Trost, den der Herr Jesus uns gibt, lautet, Gott, der Geist ist heute bei uns, in uns. Gott, der Sohn, sagt, ich komme zu dir. Und jetzt, Vater und Sohn sagen gemeinsam, wir kommen zu dir. Das ist die Liebe unseres Gottes, die dahinter steht. Das ist die Gegenwart des lebendigen Gottes heute in unserem Leben. In Vers 2 hatte der Herr Jesus gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und dann gucken wir in die Ferne und warten auf den Augenblick, wo wir in die Wohnungen gehen können. Jetzt hören wir es auf einmal umgekehrt. Der Vater kommt, der Sohn kommt und sie machen gemeinsam bei mir Wohnung, eine Bleibe, wo sie gegenwärtig sind. Das ist Segen, den Christen haben, weil sie ihren Herrn lieben. Und damit sind wir an einer ganz großen Idee der gesamten Bibel. Gott will eben nicht der ferne Gott sein, sondern er will der gegenwärtige Gott sein, der in unserem Leben da ist. Denken wir an die Stiftshütte. Was war Sinn und Zweck der Stiftshütte? Gott sagt, ich will in eurer Mitte wohnen. Und dann wird die Stiftshütte fertig gebaut und eingerichtet und Gott macht Wohnung. Da kommt diese Wolke der Herrlichkeit und die Herrlichkeit Gottes erfüllt die gesamte Stiftshütte. Da konnte kein Priester reingehen, ähnlich war es bei der Tempeleinweihung. Das ist Wohnen Gottes mitten in seinem Volk. Stellen wir uns das so vor. Stellen wir uns vielleicht wirklich einmal konkret vor, wie dieser herrliche Gott, den wir nicht fassen können, ja, der unendlich von uns entfernt im Himmel thront, wie dieser Gott doch in unser Herz einzieht, Wohnung macht, gegenwärtig ist. Das ist uns durch die Gabe des Heiligen Geistes, durch das Senden des Heiligen Geistes geschickt. Und ich schlage nochmal das Ende der Bibel auf. Das ist ja Gottes großes Ziel für seine Schöpfung insgesamt, für die neue Schöpfung. Offenbarung 21, Vers 3. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wir warten auf diese Zukunft, auf diese Herrlichkeit. Dreimal steht da, er wird bei ihnen sein. Bei der Menschheit, die dann auf der Erde lebt. Gott möchte bei seinen Geschöpfen wohnen. Aber wir sind heute Kinder dieses Vaters. Wir kennen heute den Heiligen Geist. Wir kennen heute den Sohn und wir kennen den Vater. Und deshalb kann Paulus dann sagen, guck dir mal deinen Körper an. Vielleicht ist er arm und gebrechlich. Vielleicht bist du mit deinem Körper gar nicht zufrieden. Aber Paulus sagt, dein Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Das ist ein Tempel, weil Gott kommt und Wohnung macht. Jetzt möchte der Herr Jesus aber nicht einfach eine Abhandlung uns geben über die Gegenwart von Vater, Sohn und Geist in uns, sondern er verknüpft das mit unserem Leben als seine Jünger. Und da kommen wir ab Vers 25 hin. Denn er leitet daraus Trostworte für uns ab. Während ich bei euch bin, habe ich das zu euch geredet. Das müsst ihr wissen. Deshalb sagt er es auch uns. Ihr müsst das wissen. Und wenn ihr es vielleicht nicht fühlt, wenn vielleicht die Gegenwart Gottes so fern erscheint, dann fangt an und nehmt es im Glauben an. Fangt an zu beten und Danke dafür zu sagen, dass der Geist gekommen ist, dass der Sohn gekommen ist, dass der Vater gekommen ist. Vielleicht motiviert uns das unsere Liebe, wie wir das auch Mittwochabend gemeinsam betrachtet haben, zu überdenken. Vielleicht motiviert uns das, über unsere Treue nachzudenken. Vielleicht gibt es da auch Gründe, die uns daran hindern, diese Nähe zu genießen. Der Jesus sagt, ihr müsst wissen, dass das so ist. Aber was ergibt sich daraus? Vers 26, erstens. Hier ist wieder die Rede vom Beistand. Was macht er? Er wird euch an alles erinnern, er wird euch alles lehren, was ich euch gesagt habe. Die Jünger haben ganz vieles nicht verstanden. Wenn wir die Evangelien lesen, kommen wir immer wieder an den Punkt, Auch wenn es ihnen 2-3 Mal gesagt worden ist, haben sie es nicht verstanden. Der Jesus sagt, der Geist, der euch zur Seite steht, der euch Unterstützung gibt, mein Werk fortzusetzen, darum geht es ja letztendlich. Der wird euch alles lehren. Und das ist der erste Trost, den wir jetzt ableiten, dass nichts von dem, was der Herr Jesus gesagt hat, unter den Tisch gefallen ist, sondern dass wir gebunden an das Wort Gottes nur in dieser Bindung durch den Geist aber erinnert werden. Dass uns immer wieder neu ins Bewusstsein gerückt wird, was Gottes Plan, was Gottes Wille, was Gottes eigene Herrlichkeit ist. Das ist eine der großen Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es ist nicht nur der Zuspruch, den wir uns gegenseitig geben. Es ist nicht nur, dass wir uns ermuntern und ermahnen sollen, sondern es ist das Zeugnis des Geistes in uns selbst. Zweitens, Vers 27, da spricht der Herr Jesus von Frieden. Euer Herz werde nicht bestürzt. Kommen wir gleich noch hin. Er sagt dann in den nächsten Kapiteln, in der Welt habt ihr Angst. Er sagt auch in den kommenden Kapiteln, wenn die Welt euch gehasst, mich gehasst hat, wird sie auch euch hassen. Er ändert die Zustände nicht. Die Umstände können unangenehm sein. Aber der Herr Jesus geht mit einem Versprechen von seinen Jüngern weg. Wenn ich euch zurücklasse, dasselbe Wort haben wir in Vers 18 schon gesehen, dann lasse ich euch aber etwas anderes zurück, nämlich Frieden. Und wenn ich jetzt weggehe, dann gebe ich euch meinen Frieden. Erinnern wir uns an die Worte von Ostern, Johannes 20, als der Herr Jesus in die Mitte seiner Jünger tritt, dann hat er den Gruß, Friede euch. Und dieser Friede ist geknüpft an die Wunden, die er ihnen zeigt. Wenn der Herr Jesus uns hier zurücklässt, dann grüßt er uns mit den Worten vom Kreuz her als der Auferstandene, ich bin für dich gestorben. Ich habe alles gut gemacht. Ich wünsche dir diesen echten Frieden mit Gott, der dir alle Unruhe nimmt. Und dann hat er zu seinen Jüngern ein zweites Mal gesagt, in Johannes 20, Friede euch. Und ihnen einen Auftrag gegeben, in die Welt zu gehen. Und das sehen wir auch hier. Ihr kommt in Situationen, wo ihr beunruhigt werdet, wo ihr Angst habt, wo ihr verfolgt werdet, wo die Umstände alles andere sind als friedlich, wo vielleicht durch Krankheit, durch plötzliche Not Angst entsteht. Da gebe ich euch etwas ganz Besonderes, nämlich meinen eigenen Frieden. Der Jesus betont das hier, dass es sich um seinen Frieden handelt. Denn er lebte im völligen Vertrauen in seinen Vater. Ja, auch bei ihm gab es Momente der Bestürzung. Aber dann konnte er vom Gebet aufstehen und sagen, den Kelch, den der Vater mir gegeben hat, soll ich den etwa nicht trinken? Der Vater gab ihm Frieden. Und diesen Frieden, den möchte er uns geben, den kann die Welt nicht geben. Damals war die Welt im Römischen Reich voll von der Ansage von Kaiser Augustus, es gibt Pax Romana, den römischen Frieden. Ich, Augustus, habe die ganze Mittelmeerwelt in eine Zeit des Friedens und der Ordnung gebracht. Denen ging es nicht schlecht, auch wirtschaftlich nicht schlecht. Aber der Herr Jesus sagt, Die Welt, die hat ihre Idee von Frieden. Ich bringe euch einen anderen Frieden, nämlich den Frieden, auch in schlechten Umständen, in tiefem Gottvertrauen zu leben. Denn wir, Vater, Sohn und Geist, sind gegenwärtig. Drittens, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Da schließt sich der Kreis. Er möchte uns mit seiner persönlichen Gegenwart alle Angst nehmen. Und deshalb kann er dann zum Schluss sagen, seid nicht traurig, dass ich weggehe. Wenn ihr mich wirklich liebtet, dann würdet ihr euch sogar freuen. Der Vater ist größer als ich. Und von ihm her werdet ihr alles bekommen. Der Dichter Karl Philipp Spitta, der hat dieses Kapitel gelesen und der hat es sich zu Herzen genommen. Ich möchte aus dem Lied, das wir zumeist sehr gut kennen, einfach ein paar Sätze vorlesen. Wir danken, treuer Heiland, dir, dass du uns nicht gelassen, als unversorgte Waisen hier auf unbekannten Straßen, bei fremdem Volk, in fremdem Land, wo alle Wege ungebahnt, da sehen wir deine Tritte. Wir stehen nie verlassen da, du bist uns allenthalben nah, du lebst in unserer Mitte. Du bist bei uns mit deinem Geist, o selge, heilige Nähe, der so lebendig sich erweist, als ob dich selbst man sähe. Bist unser Licht im dunklen Tal, erquickst durch deiner Liebe Strahl, bist Seelentrank und Speise. Stehst uns mit Rat und Tat zur Seite und gibst uns selber das Geleit auf unserer Pilgerreise. Der Mann hat etwas verstanden, wie wunderbar es ist, dass Gott uns nicht allein gelassen hat. Und egal, ob es unsere Umstände sind, die Arbeitslosigkeit, die Sorgen in der Familie, die plötzlichen Krankheiten, die da sind, die gesellschaftlichen Schwierigkeiten, die um uns herum sind, oder wie es dann in Kapitel 15 und 16 hier dem Herrn Jesus ein Anliegen ist, dass sein Werk weitergeht, dass auch wir solche sind, die ihm treu sind und die sein Evangelium weitergeben können, die ihm in Umständen treu sind, wo die Welt angreift. Es ist egal, ob in welchen Umständen wir sind. Der Herr Jesus sagt, seid nicht besorgt, sei nicht bestürzt, denn der Geist ist in dir, ich komme zu dir, mein Vater und ich, wir werden Wohnung bei euch machen. Lasst uns das Lied gemeinsam noch singen, Keiner wird zu Schanden, 281.